Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, dass Sie wieder da sind oder zum ersten Mal. Ich wünsche Ihnen allen Gottes Segen, auch für die kommende Woche. Danke für die wunderschönen Lieder, die doch wirklich auch zu Herzen gehen und unseren Herrn loben und anbeten. Unser Thema heute Morgen lautet ja nur Mut, alles kommt gut. Wir haben gestern geredet über Jerusalem zum Teil, über Israel als Braut, über die Geschichte des jüdischen Volkes, über all die Höhen und Tiefen, die Nöte, Ehebruch und wieder Ehebruch. Aber wie Gott seine Liebe seinem Volk gegenüber nie aufgekündigt hat, er ist unbedingt treu geblieben. Und es gibt in der Geschichte Israels und in der Geschichte mit dieser Welt und in der Geschichte mit unserem Leben, mit der Gemeinde Jesu, ein großes Happy End. Am Ende werden wir alle feststellen, Gott hat uns durchgetragen, trotz auch unserer Schwächen. Ich möchte die nicht entschuldigen, auf gar keinen Fall, aber es ist die Gnade gewesen, die uns errettet hat, es ist die Gnade, die uns trägt. Es ist die Gnade, die uns ans Ziel bringt. Und darum nur Mut, alles kommt gut. Ich möchte deshalb auch weiterfahren, wir können mal den ersten Punkt einblenden, mit Jerusalem. Und ich möchte gerne dieses Thema Jerusalem nehmen, so um diesen Titel, nur Mut, alles kommt gut, zu unterstreichen. Denn wir sehen, wie Gott mit Jerusalem weiterfährt bis in die Zukunft hinein. Und es wird noch, ich denke, wir kommen da nachher noch drauf, es geht noch über Höhen und Tiefen um Jerusalem und dem jüdischen Volk. Aber zum Schluss werden sie das Ziel erlangen. Und das dürfen wir dann auch wirklich persönlich anwenden auf unsere Geschichte. Denn jeder von Ihnen, Sie und ich, wir haben auch alle unser Jerusalem, stimmt es nicht? Jerusalem ist das Herz Israels. Und wir haben auch ein Herz, unser Herzens-Jerusalem. Und wir erleben die gleichen Anfechtungen und die gleichen Nöte und dieselben Angriffe. Und wir haben die auch eigenen Nöte, wie Jerusalem Zeit ihrer Existenz gehabt haben. Also gestern haben wir gesagt, Jerusalem, von Gott erwählt, kommt zum ersten Mal vor in 1. Mosebuch, Kapitel 14, Melchisedek, der König von Salem. Zum zweiten Mal kommt Jerusalem vor, Josua, Kapitel 9, unter Adonizedek, der falsche König, der ungerechte König, ein Bild für den Antichrist, Melchisedek, ein Bild für Christus. Adonai Zedek, ein Bild für den Antichristen. Da sehen wir schon den Kampf um Jerusalems, der Welten und der Mächte. Dann kommt Jerusalem weiter vor im 2. Mosebuch, Kapitel 15. Israel hat gerade Ägypten verlassen. Sie sind gerade durch das Rote Meer. Sie waren gerade in der Wüste. Man kann sagen, so der erste Tag in der Wüste von 40 Jahren. Und da singt Mose mit den Kindern Israel ein Lied. Und da singt er auch schon über die zukünftige Stadt Jerusalem, das Heiligtum im Land Kanaan, das Gott für sich und für seinen Namen erwählen wird. Und wo einst der Tempel stehen wird, da haben die noch gar nicht Kanaan gekannt, gesehen, geschweige denn eingenommen, geschweige denn, dass sie Jerusalem besessen hätten als ihre Hauptstadt. Das war noch lange nicht so weit. Aber es ist alles so gekommen, wie Gott es gesagt hat. Die Kanaaniter, die das Land Kanaan beherrschten, mussten das Land abtreten und auch die Jebusiterstadt, Jebus, das war ein Stamm der Kanaaniter, unter David mussten sie Jerusalem abgeben, wurde erobert und David machte da seinen Sitz, seinen Regierungssitz. Später baute der Salomo dort seinen Tempel. Aber Jerusalem, in Jerusalems Geschichte ging es auf und ab, haben wir gestern auch gesagt. Hin und her, eine Zerreißprobe und auch Untreue und so weiter und so fort. Gott sandte seine Propheten, aber sie wollten nicht hören. Es kam dann zur Zerstreuung Jerusalems. Das ist übrigens ganz interessant, nur um mal vielleicht einen Blickpunkt der Prophetie zu erwähnen. Gott hat gesagt, jetzt kommen die Babylonier und die werden euch Jerusalem abnehmen, die werden den Tempel zerstören. Am 9. Av übrigens, am 9. Av 586 vor Christus. 9. Av 586 vor Christus. Und Gott hat gesagt, wenn 70 Jahre, durch den Propheten Jeremia, wenn 70 Jahre über Babylon erfüllt sind, dann werde ich euch zurücksenden wieder in die Heimat. Dann werdet ihr Jerusalem wiederbekommen. Und man weiß natürlich aus der Geschichte, 612, jetzt vielleicht ein bisschen viel erwartet, was ich jetzt sage, jetzt kann man nicht alles so behalten, aber kommt mir gerade so. 612 vor Christus haben die Babylonier Ninive eingenommen. Und 609 vor Christus haben sie die letzte Bastion Assyriens eingenommen, nämlich Haran, und haben dort den letzten assyrischen König besiegt. 609, merken Sie sich das mal. 609 vor Christus, ja? Wann? 609 vor Christus. Und da, von da an, von 609 vor Christus, war jetzt Babylon die Weltmacht Nummer 1. 539 vor Christus kamen die Perser unter Kyros und haben das Babylonische Reich besiegt. Daniel, Kapitel 5, ja, Belsazar, der letzte König, Babylonische Reich wurde besiegt und der König Kyros und später auch Darius, die gaben doch tatsächlich, wie Gott es zuvor verheißen hat, den Israeliten die Freiheit, zurückzukehren in ihre Heimat. Unwahrscheinlich. So, jetzt, wie war das noch mit der Zahl? Haran? Wunderbar, super Schüler. 609 vor Christus minus 70 sind 539. Ha genau, 70 Jahre hat sich das Wort Gottes erfüllt. Und dann übrigens, das nebenbei gesagt, dann übrigens sind die Israeliten zurückgekehrt. Alle bekamen die Freiheit von Kyros, aber die wenigsten haben das wahrgenommen. Es waren nur, stellen Sie sich mal vor, von all den Israeliten gerade mal knapp 50.000, steht im Esra-Buch, knapp 50.000 Juden, die zurückkehrten nach Israel. Die anderen wollten gar nicht mehr. Die hatten sich so integriert und so etabliert in Babylon und auch mit der aramäischen Sprache. Die haben ja nachher auch aramäisch geredet, ja? Babylon war aramäisch die Weltsprache. Die wollten gar nicht zurück. Die haben sich eine Existenz da aufgebaut. Es ging ihnen verhältnismäßig gut. Die haben gesagt, nee, was sollen wir da jetzt in dieses karge Wüstenland da zurück nach Jerusalem und nach Israel und so? Da kommt gar nicht in Frage. Und über die, die zurückgeblieben sind, kam die Verfolgung, die uns beschrieben wird im Buche Esther, Haman, ja, Mardochai und so weiter und so fort. Und das hat sich in der Geschichte wiederholt. Machen wir mal einen weiter. Die Gegenwart Jerusalems beginnt 1882. Warum beginnt die Gegenwart Jerusalems 1882? Weil da hatten wir die erste Rückwanderungswelle der Juden aus den Nationen zurück in ihr verheißenes Land. Theodor Herzl, die zionistische Bewegung, und die haben gesagt, kommt, kehrt zurück. Und damit erfüllte sich schon biblische Prophetie. Gott hat nämlich gesagt, an verschiedenen Stellen in der Bibel, im Alten Testament, ich werde euch zurückbringen, im Unglauben. Obwohl ihr nicht glaubt, ich werde euch zurückbringen. Und nachher, wenn ihr wieder im Land seid, werde ich euch zum Glauben führen. Ich gebe Ihnen nur eine Stelle. Eine Stelle von mehreren, repräsentativ, Hesekiel Kapitel 36, Vers 24. Wir haben drei Punkte, ganz kurz. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Erstens. Zweitens. Vers 25. Vers 25. und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Vergebung. Zuerst Rückführung, dann Vergebung. Drittens, Vers 26, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Wiedergeburt. Das ist Gottes Plan mit Israel in der Zukunft. Ich führe euch zurück, da steht ihr noch im Unglauben. Dann werde ich reines Wasser über euch gießen, ich werde euch vergeben, das kommt. Und dann werde ich euch den Geist Gottes geben und ihr werdet als Nation der Überrest, ihr werdet wieder geboren werden. Und in Jeremia, Kapitel 23 und Kapitel 16, das lesen wir jetzt nicht, aber ich darf Ihnen sagen, was da steht, da sagt Gott auch, wie er das machen wird. Er sagt, ich werde euch zurückholen zuerst aus dem Norden. Ja? Wenn ich euch zurückhole, können Sie mal zu Hause nachlesen, Jeremia 16, Jeremia 23, wenn ich euch zurückhole, zuerst aus dem Norden, danach aus allen anderen Ländern. So, der Norden von Israel ist Russland. 1882, die erste große Einwanderungswelle und auch noch die nächsten, die kamen. Wissen Sie, woher die Juden zurückkehrten? Alle aus Russland. Russland, nachher aus Polen, also alle aus dem Norden. Ukraine und so weiter. Und später aus allen anderen Ländern. Genau wie Gott es gesagt hat. Es gab dann den Zionistenkongress, ja, 1917, Theodor Herzl. Da wurde eine Organisation gebildet, es wurden Finanzen gegeben, damit die Juden weiter zurückkehren in ihre Heimat und sie kehrten zurück, aber die wenigsten, die meisten, Millionen blieben in Amerika, in Europa, in Deutschland, weil die hatten alle ihre Fabriken oder ihre Kanzleien, ihre Apotheken und so weiter und so fort, ihre Läden. Und die haben gesagt, was sollen wir in dieses wüste Land nach Israel zurück? Hier geht's uns doch viel besser. Und über die kam der zweite Hamann, Hitler. Die Geschichte hat sich buchstäblich wiederholt. Unglaublich. Aber Gott geht durch alle Krisen hindurch seinen Weg. Nur Mut, alles kommt gut. Auch mit ihrem Leben. Also, 1882, erste Einwanderungswelle, dann 1914 bis 1918, das war ja natürlich der berühmte Erste Weltkrieg. Und die Alliierten unter Führung der Engländer gewannen diesen Ersten Weltkrieg. Und 1917 marschierten die Engländer in Jerusalem ein und befreiten Jerusalem bzw. Israel von einer 400-jährigen türkischen Herrschaft. Die Türken hatten 400 Jahre in Jerusalem regiert. War nie ihre Hauptstadt, aber sie haben regiert, sie haben das besetzt. Und dann die Engländer, Großbritannien damals, ja, die haben Jerusalem befreit, haben die Deutschen und die Türken besiegt. Und 1920 kam Jerusalem, beziehungsweise ganz Israel, Palästina damals nannte man es, kam unter das Mandat der Engländer. Also die Engländer haben die Vereinten Nationen in Palästina vertreten. 1947, bleiben wir erstmal da stehen, 1947 kam es dann zum Teilungsplan der Vereinten Nationen, auch unter Führung der Engländer. Man hat 1947 das Land aufgeteilt, Palästina hieß es, man hat es aufgeteilt unter den arabischen Nationen, den Palästinensern, sagen wir mal, und den Israeliten. Die haben gesagt, so, dieser Teil gehört euch, Juden, und dieser Teil gehört den Arabern. Das war 1947. Aber die arabischen Nationen waren nicht so damit einverstanden und es kam dann an dem Tag, als der Teilungsplan in Kraft treten sollte und die Engländer sich zurückzogen, kam es zu einem Krieg, den sogenannten Unabhängigkeitskrieg 1948. Und diesen Unabhängigkeitskrieg hat ja keiner mit gerechnet. Die waren ja, ich hätte fast gesagt, hundertfach waren die arabischen Nationen überlegen. Und da ist tatsächlich ein Wunder geschehen. Also die Israeliten hatten gerade mal so ein Pappflugzeug, ja, und ein paar Trecker und ein paar Ballons, die sie da so aneinander schlagen konnten. Mehr hatten die ja nicht. Aber Ben-Gurion hat gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und tatsächlich, Israel gewann gewannen sie den Krieg. Aber sie verloren damals die jüdische Altstadt Ost-Jerusalem an die Jordanier. Und die Jordanier haben dann ihrerseits Ost-Jerusalem und das Westjordanland annektiert für sich. Und jetzt gehörte Ost-Jerusalem zu Jordanien und kein Jude hatte Zutritt zur Klagemauer, zum Beispiel Tempelberg und so weiter, was alles in Ost-Jerusalem liegt. Und das während, man kann sagen, 20 Jahre. 20 Jahre später, 1967, kam es zum Sechstagekrieg. Man bäumte sich auf gegen das jüdische Volk und es kam dann zum Krieg. Und die Israeliten, die hatten dann den Jordaniern, die in Jerusalem regierten, hatten die sehr ans Herz gelegt, dem damaligen jordanischen König, bitte greif uns nicht an, halt dich raus. Ja, es war ein Krieg gegen Ägypten, Syrien und so weiter. Aber der jordanische König, der hat gedacht, naja, die Ägypter gewinnen sowieso und die Syrer, halte ich mich lieber auch zu denen und stelle ich mich mit denen gut, also greife ich jetzt von Ost-Jerusalem die Israeliten auch an. Er meint, er tut damit was Gutes, aber die Geschichte macht ein anderer. Ja, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und dann haben die Juden gesagt, so, okay, du hast uns jetzt angegriffen, es wäre nichts passiert, aber das war der Grund, dass die Juden jetzt ihrerseits vorgestoßen sind nach Ost-Jerusalem und in einem aufmürbenden Krieg, Häuserkrieg, auch mit vielen Verlusten auf beider Seiten, haben sie dann Ost-Jerusalem eingenommen und seitdem haben sie eigentlich dann Jerusalem für sich dargestellt als unteilbare Hauptstadt, was aber bis heute sehr, sehr angefochten ist. Dann am 7. April 2017 anerkannte Russland West-Jerusalem als Hauptstadt Israels. Das haben die Leute kaum mitbekommen, das ging auch gar nicht so durch die Medien, dass die Russen die Ersten waren im April und Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannten, West-Jerusalem. Dann, 8 Monate später, am 6. Dezember 2017, der amerikanische Präsident, wie heißt er noch? Trump. Er hat dann ganz Jerusalem anerkannt als Hauptstadt Israels und er hat versprochen, er werde die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Der Vizepräsident meint, das wäre schon 2019 der Fall. Wir werden es sehen. Inzwischen haben sich andere Staaten angeschlossen, Tschechien, Guatemala und andere sind am Diskutieren, befürworten das, zum Beispiel Honduras, Togo, Paraguay, Rumänien, Slowakei, die wollen auch Jerusalem anerkennen. Andere Staaten lehnen sich dagegen auf, diskutieren darüber, wehren sich darüber, machen Vorwürfe, zum Beispiel natürlich, wie kann es auch anders sein, Europäische Union. Da las ich in einem Artikel, hören Sie mal, ich lese das vor. Die Welt schäumt, die Völker toben. Die EU und die UNO, der Papst und die Palästinenser, der deutsche Außenminister und die deutsche Kanzlerin protestieren. Was ist passiert? Einer hat sein Wahlversprechen erfüllt. Ja. Die ganze Welt ist dagegen. Man kann ja halten von dem, was man will, ne? Da stecke ich mich nicht rein. Wir wollen für unsere Regierungen beten. Aber es ist wunderbar, wie Gott in einer profanen Geschichte, in einer säkularen Welt, seinen Plan durchführt. Und das möchte ich Ihnen mitgeben. Nur Mut, alles kommt gut. Das macht er auch mit Ihrem Leben. Dinge, die Sie gar nicht für möglich halten, die Sie gar nicht merken. Profane Geschichte. Und er hat die Fäden in der Hand, bis wir bei ihm sind. Stellen Sie sich mal vor, 50 Jahre nach Einnahme Jerusalems 1967, 2017, anerkennen die zwei größten oder die zwei mächtigsten Staaten dieser Welt Jerusalem als Hauptstadt Israels. Damit ist was passiert. Und da habe ich eine ganz interessante Zahlenkombination, ich hätte fast gesagt erfunden. Nein, habe ich nicht erfunden, die habe ich, das ist einfach so. Können Sie ja selber vergleichen, ja, die zeigen wir jetzt mal, bitte, ja, wunderbar, gucken Sie mal an. Ich will damit nicht sagen, nicht, dass Sie denken, ja, der fängt ja jetzt an zu spekulieren, gar nicht. Nein, ich will damit überhaupt keine Botschaft vermitteln weiter oder irgendwie was andeuten oder so, aber interessant ist das schon. Sehen Sie mal die Zahl, immer die 7, ja. 1897, erster Zionistenkongress. Wo war der? Wer weiß es? Basel, genau. Ich bin ja jetzt auch Schweizer, bin ich ganz stolz. Ne? Erster Zionistenkongress in Basel. 20 Jahre später, 1917. Balfour-Deklaration ist Ihnen bekannt. Die Majestät, damals dem Botschafter Balfour, Sie erklären oder Sie sind dafür, Sie stimmen dafür, dass Israel, dass die Juden eine Heimstätte bekommen in Israel. Damit war der Weg zurück in ihre Heimat einmal mehr geebnet. 30 Jahre später, 1947, UN-Resolution zur Teilung Palästinas. 20 Jahre später, 1967, Einnahme Jerusalems durch die Israeliten. Und schließlich, 50 Jahre später, 2017, Anerkennung Jerusalems durch die Russen und durch die Amerikaner. Wenn man das jetzt zusammenzählt, das finde ich noch interessant, 1897 bis 2017, ja, da 2030, 2050 ergibt genau 120 Jahre. Da drin steckt die Zahl 12, die Zahl für Israel. Die 120 in der Bibel ist tatsächlich eine Vollzahl. Eine Vollzahl. Und ich erinnere nur, 120 Jahre waren es bis zur Flut, ja, dass Gott den Menschen noch eine Gelegenheit gab. 120 Jahre, war die Vollzahl erreicht, Schluss. Mose, der größte Repräsentant des jüdischen Volkes, wurde genau 120 Jahre alt. Und vor Pfingsten, bevor sich Pfingsten erfüllte, versammelten sich in Jerusalem wie viele Leute? Juden, 120 Juden. Und dann das Jahr 2017, ich habe es da ganz unten stehen, das war ja letztes Jahr, das ist, die Juden rechnen ja anders, ja, das ist genau das jüdische Jahr 5777. Wie gesagt, ich möchte damit keine Spekulation jetzt darlegen oder irgendetwas sagen, jetzt ist es soweit oder so, gar nicht. Aber es ist doch interessant, oder nicht? Und da frage ich mich schon, ja, ist das Zufall oder sehen wir hier, hinter diesen Zahlen, sehen wir da ein wenig die Handschrift Gottes? Und könnte es sein, dass er uns schon allein durch diese Zahlen sagen will, hört mal Leute, ich bin da. Wie im Buche Esther. Kommt der Name Gottes nicht vor? Jahwe wird gar nicht erwähnt. Herr wird nicht erwähnt, scheint alles säkular da, irgendwie profan. Ja, und was hat der Kerl da, dieser Mann, der König, der hat einen Traum. einen beunruhigten Traum, einen Albtraum. Und Gott gebraucht sogar den. Und den hochmütigen Haman. Ja, wir haben gestern gehört von Elia Maurice. Ne, so hat er gemacht, glaube ich. Hochnäsig sein ist das Schlimmste. Und das war Haman. Ja, wen kann der König schon anders ehren als mich? Nun, er sagt, oh, der muss auf ein Pferd sitzen, da muss einer nebenher laufen und so. Und schöne Kleider, Königskleider etc. etc. Und dann sagt doch der König, ja okay, mach das. Mit Mardochai, den er umbringen wollte. Und später hing Haman an dem Galgen, den er für Mardochai aufgerichtet hatte. Gott schreibt Geschichte. Handschrift Gottes. Er will uns sagen, ich bin da. Und das ist bei Gott so wunderbar, das gebraucht er eigentlich durch die Geschichte und das ist doch ermutigend. Nur Mut, alles kommt gut. Wir meinen manchmal, ja Mensch, was ist denn überhaupt los? Wo ist denn Gott überhaupt? Was hier in unserer Welt an Chaos passiert oder in meinem eigenen persönlichen Leben? Ich bringe das gar nicht mehr auf einen Reiher. Auf eine Reihe. Naja. Ja. Apropos Reiher, das hatte ich mal. Ich hatte mal einen alten Golf. Ja, und dann hatte ich eine Schiebe darauf. Tatsächlich, du. Mann, oh Mann, da kommt der Reiher da geflogen und genau über mich hier prrr, ging das, ja. Und das hat gestunken, genau. Ja. Vielleicht ist das noch ein Trauma, von darum entschuldige. Nein. Also wir sehen, Gott macht Geschichte. Und wenn wir nichts merken. Ich hatte es gestern schon erwähnt, aber ich möchte das gerne noch einmal, bitte zeig das, ich möchte das gerne noch einmal erwähnen. Petrus erwähnt das mal im anderen Blick. Er sagt hier in Kapitel 4 von der Apostelgeschichte, Vers 27 bis 28, denn in dieser Stadt, Jerusalem übrigens, versammeln sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Die haben alle gedacht, sie handeln in eigener Macht und Autorität. Weltreich Rom. Gott hat einen Kyros gebraucht, er hat einen Darius gebraucht, er hat einen Ahasverus gebraucht, einen Artasaster hat er gebraucht, einen Kaiser Augustus hat er gebraucht, um sein Wort zu erfüllen. Ich sagte es gestern, er sagt diesem Kyros, der Gott überhaupt nicht kennt, du bist mein Knecht. Es gibt da einen Spruch, der Kaiser denkt und Gott lenkt. Der Kaiser denkt und Gott lenkt. Und sehen Sie, ich möchte das jetzt auch nochmal anwenden auf uns, nur Mut, alles kommt gut. Wir müssen nie meinen, dass unser Leben irgendwelchen Schicksalen ausgeliefert wäre. Der allwissende und der vorhersehende Gott und der planende Gott fügt alles wunderbar, ob wir das merken oder nicht. Wie in Jerusalems Geschichte. Wir meinen manchmal, wir seien von Gott verlassen, vergessen. Wir verstehen den Kampf unseres Lebens nicht. Wir verstehen den Kampf in unserer Familie nicht. Wir verstehen die Situation und die Fügungen nicht. Ja, wir verstehen Gott nicht. Es gibt da ein anderes Sprichwort, eigentlich das Gleiche. Man hat das nachher umgewandelt. Da heißt es, der Mensch denkt und Gott lenkt. Das kommt übrigens aus der Bibel. Ja. Das leitet sich ab von Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und als ich mich vorbereitete, dachte ich ja an Dietrich Bonhoeffer. Er ist ja sehr bekannt, ja. Und da habe ich mir so gedacht, das kam mir so in den Sinn, der hatte allen Grund, Gott und die Welt nicht mehr zu verstehen. Er hat doch so Gott dienen wollen und er hat wirklich auch gute Artikel geschrieben und auch gute Bücher geschrieben und auch christozentrische Bücher geschrieben, auch wenn er von vielen angefeindet wird. Prüfet alles, das Gute behaltet. Wer kennt das Lied nicht? Ja, von guten Mächten wunderbar getragen. Was für ein Segen, was für ein Mutmachlied bis heute. Er kam ins Gefängnis unter der Herrschaft der Nazis und kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er hingerichtet. Und wissen Sie, was er vorher noch geschrieben hat? Unter dem Titel Ich glaube. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt es nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unserem vermeintlich Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, also einer, der einfach nur so die Schicksale zulässt, sondern dass er auf aufrichtige Gebete, verantwortliche Taten und antwortet. Dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und darauf antwortet. Glauben Sie das? Also wenn mein Leben abhängig wäre von meinen eigenen Taten und Regungen und Treue oder Nichttreue, man will ja treu sein, man will ja gehorsam sein, man möchte ihm folgen, man möchte in der Heiligung wachsen, aber immer gelingt einem das nicht, wenn Gott danach gehen würde. Ich weiß nicht, ob ich sagen dürfte, dann wäre diese Kanzel hier nicht besetzt und vielleicht auch diese Stühle nicht. Was sagt die Bibel? Die geht so weit, dass sie sagt, keine Entschuldigung, ja bitte. Aber sie geht so weit, dass sie sagt, und wenn wir untreu sind, Gott bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Unwahrscheinlich. Nur Mut, alles kommt gut. Und das sehen wir jetzt in dem nächsten Punkt der Geschichte Israels. Da geht es um die Zukunft Jerusalems. Und da habe ich nochmal 5 Punkte jetzt zum Schluss hin. Der Braten im Ofen kann warten. Die Zukunft Jerusalems, die wird noch sehr interessant und sehr spannend und sehr abenteuerlich und auch sehr negativ. Und dennoch kommt der Herr mit Jerusalem zu seinem wunderbaren Ziel und da dürfen wir auch Mut fassen. Der erste Punkt wird lauten, die Existenz Israels bzw. Jerusalems ist biblisch-prophetisch einzuordnen. Also wir müssen nicht denken, dass das alles Zufall ist, dass jetzt die Nationen da irgendwie aus sich heraus, ja jetzt gibt's nur mal, es gibt ja wirklich Christen, die das so da sagen. Aber ich sage mir immer wieder, nein, wenn es doch einen lebendigen Gott gibt, auch wenn ich ihn nicht sehe, aber der sich in dem Wort offenbart, dann glaube ich, dass er auch unsere Zeit heute steuert zu seinem Ziel und auch zur Apokalypse hin, hundertprozentig. Und da ist doch der Staat Israels, das ist doch kein Zufall. Israel als Land, Juden als Volk und Jerusalem als Stadt müssen wieder da sein für die Ereignisse der letzten Zeit. Wenn der Staat, das Volk und die Stadt Jerusalem nicht wirklich vorhanden ist, kann sich die Offenbarung gar nicht erfüllen. Und dann kann auch Jesus Christus in großer Kraft und Herrlichkeit nicht wiederkommen. Er könnte natürlich, aber er hat sich ja gebunden an sein Wort und darum tut er es nicht. Und dafür gibt es viele Hinweise. Ich hatte gelesen aus Hesekiel Kapitel 36, aber eins der größten Belege ist ja Daniel Buch Kapitel 9, die 70. Jahrwoche. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie da ein bisschen Bescheid wissen, sonst können Sie das vielleicht auch mal in Ruhe zu Hause lesen. Daniel Kapitel 9, Da heißt es in Vers 24, 70 Wochen sind über Hagar. 70 Wochen sind über dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt. Das jüdische Volk und die heilige Stadt Jerusalem, in Gottes Augen, heilige Stadt Jerusalem. Das sagt er zu Daniel, der Jude war. Also die 70 Wochen sind bestimmt für Israel und für die Stadt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen, eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, Gesichte und Propheten zu versiegeln, also alles zu vollenden, was die Propheten gesagt haben, und ein Allerheiligstes zu salben, wenn dann der Herr Jesus Christus in großer Kraft und Herrlichkeit kommt. Zuerst hat er die Sühnung gebracht, und wenn er wiederkommt in Herrlichkeit, dann bringt er die Gerechtigkeit und richtet ein Allerheiligstes auf. Nun, also wir haben festgestellt, die 70 Jahrwochen, eine Jahrwoche dauert 7 Jahre, die 70 Jahrwochen gelten Israel und Jerusalem. Wir wissen aus der Geschichte und auch aus dem Wort Gottes, im Vergleich mit dem Wort Gottes, dass 69 Jahrwochen erfüllt sind. Die haben sich erfüllt bis auf den Tag und Punkt, als Jesus Christus am Kreuz von Golgatha starb. Dr. Roger Liebige geht sogar so weit, dass er die Tage ausgerechnet hat oder darlegt, dass sich das bis auf den Tag genau erfüllt hat. Die 69 Jahrwochen. Eine Jahrwoche jeweils von 7 Jahren. Und das hat sich erfüllt nur im Blick auf Israel und Jerusalem. Jetzt steht noch eine Jahrwoche aus. Die ist noch nicht erfüllt. Weil Jesus ist gestorben, auferstanden und gen Himmel gefahren. Und diese 70. Jahrwoche, also ist noch eine letzte Jahrwoche, die dauert 7 Jahre, ja? Und die erfüllt sich in der Zeit der Offenbarung. Dauert 7 Jahre. Darum gehen die Ausleger davon aus, dass die Zeit der Offenbarung 7 Jahre dauern wird. Also gilt die auch wieder nur wem? Israel, dem Volk, und Jerusalem, der Stadt. Wie die ersten 69 Jahrwochen. Zwischen der 69. und 70. Jahrwoche haben wir jetzt Gemeinde Jesu. Ja, diese 69. und 70. Jahrwoche, die ist getrennt. Und wenn die Gemeinde Jesu weg ist, fängt Gott mit Israel wieder an. Darum ist die Offenbarung voll wieder mit jüdischen Symbolen, Zahlen, Bildern, Hinweisen, Engeln, Bundeslade, Jerusalem, Zion, 144.000 Juden aus 12 Stämmen, 2 Zeugen, Sacharja Kapitel 4, ja, die Ölbäume. Alles kommt in der Offenbarung wieder vor. Gemeinde wird nicht oder nur noch am Rand erwähnt. Aber die eigentliche Zeit betrifft Israel. Also, damit möchte ich sagen, wenn sich jetzt die Zeit der Offenbarung, die für Israel bestimmt ist, die letzten 7 Jahre, auf Israel beziehen und sich erfüllen sollen, dann muss es ja diesen Staat und diese Stadt wieder geben. Und die haben wir jetzt eben. Genau so ist es. Jesus kann eigentlich wiederkommen. Und die Apokalypse kann stattfinden. Weil Jerusalem ist wieder da. Israel ist wieder da. Der Staat ist wieder da. Und dann geht das ganz schnell. Die Bibel sagt ja, was Gott in Eile oder rasch erfüllen wird, ja, was sich jetzt noch hinzieht, das geht, morgen beginnt's und dann geht das, ganz schnell geht das. Zweitens, bitte. Jerusalem wird und ist bereits, ja, ich habe es jetzt da genannt, der Zankapfel der Welt, aber eigentlich steht geschrieben, ich lese es jetzt nicht, Sie können es selber lesen da, Sacharja Kapitel 12, 1 bis 3, Jerusalem wird zur Taumelschale der Völker ringsum, das sind die arabischen Nationen, ja, um Jerusalem herum, die streiten sich und die sind ja wirklich, also wie, ja, ich sag mal, wie benebelt, wenn es um den Hass um Jerusalem geht. Und für einen Laststein aller Nationen. Das kriegen wir ja auch mit, ist auch aktuell. Die EU ist dagegen, Amerika ist dafür, Russland ist dafür, die Arabischen sind dagegen, die sind dafür, die sind dagegen. Das ist ein Hin und Her, ein Gezeter. Diskussionen, Talksendungen, was weiß ich nicht, alles, was es gibt. Auseinandersetzungen, Geschimpfe und Gemecker und die Zeitungen sind voll. Bibel pur. Bibel pur. Drittens. Einen weiter, bitte. Das ist jetzt ein heikler Punkt. Ich weiß, Jerusalem wird von Gott abfallen. Jerusalem wird von Gott abfallen. Und Jerusalem kann nur von Gott abfallen, wenn es wieder in der Hand der Juden ist. Wir gucken mal, Offenbarung 11, 1 bis 3. Ich stehe auf und misst den Tempel Gottes und den Altar und die, die daran anbeten. Und sie werden die heilige Stadt 42 Monate zertreten, also das sind ja 3,5 Jahre. Das die sogenannte große Trübsal, ja? Und ich werde meinen zwei Zeugen, die in Jerusalem auftreten, wie alttestamentliche Propheten in Sacktuch, geben und sie werden 1260 Tage, das sind wieder 3,5 Jahre, Weissagen mit Sacktuch bekleidet. Und sie treten auf in der Kraft und Macht eines Elia und eines Mose. Ich sage nicht, dass es Elia und Mose sind, das glaube ich nicht persönlich. Jeder sei seiner Meinung gewiss, ja. Aber ich denke, die sind im Himmel, die müssen nicht immer auf die Erde kommen, um zu sterben. Ja. Aber es sind, wie Johannes der Täufer auftrat, im Geist und in der Kraft eines Elia, ja, so werden diese zwei Zeugen auftreten, im Geist und in der Kraft eines Mose und eines Elia. Sie werden nämlich Wasser in Blut verwandeln können und es wird Feuer von ihnen ausgehen. Total alttestamentliche Züge, merken Sie? Die Offenbarung, ich habe es gestern oder vorgestern mal erwähnt, Offenbarung wird von manchen auch genannt, das letzte Buch des Alten Testamentes. Ja, stimmt natürlich in Wahrheit nicht, aber dem Sinn gemäß schon ein wenig, weil in der Offenbarung sehen wir, da erfüllen sich alle alttestamentlichen Verheißungen, die noch nicht erfüllt sind. Ne? Ja, und Jerusalem wird hier, merken Sie, Jerusalem wird hier noch die heilige Stadt genannt. Wie im Danielbuch. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und deine heilige Stadt. Jetzt sind wir in der 70. Jahrwoche. Offenbarung Kapitel 11. Und da kommt der Begriff wieder vor, heilige Stadt. Es geht um Jerusalem. Und sie wird heilige Stadt genannt. Warum? Weil es offensichtlich zu diesem Zeitpunkt schon Bekehrte gibt. Da werden sich Leute bekehrt haben, vielleicht durch die 144.000, durch die zwei Zeugen, die da auftreten, ja? Und die werden anbeten in Jerusalem. Es könnte sein, dass der zweite Tempel bis dahin dann aufgerichtet worden ist. Vielleicht, ich kann das immer nur vielleicht sagen, vielleicht, weil, vielleicht wissen wir es auch besser. Oder auch nicht, vielleicht. In den ersten 3,5 Jahren wird eventuell der Tempel wieder aufgebaut. Jetzt steht er, jetzt bekehren sich viele Juden, es kommt zu einem Überrest in Jerusalem auch, die beten an. Und die zwei Zeugen sind da. Darum wird die Stadt genannt, heilige Stadt. Aber es wird nicht so bleiben. Es wird nicht so bleiben. Der Begriff heilige Stadt wird sich bald ändern. Warum? Warum? Warum bleibt Jerusalem nicht die heilige Stadt? Wir kommen da noch drauf. Weil Jerusalem wird offensichtlich der Sitz des Antichristen. Was sagt 2. Thessalonicher 2? Er wird sich in den Tempel setzen. Der Mann des Verderbens, ja, der Verräter, der Antichristus. Und er wird sich ausgeben als Gott. Die gläubigen Juden werden, soweit ich das verstehe, aus Jerusalem, zumindest ein großer Teil, wird aus Jerusalem fliehen in die Wüste. Offenbarung Kapitel 12, ja. Gott hat einen Platz bereitet für sie in der Wüste, für 1260 Tage, in dem sie bewahrt werden. Die fliehen aus Jerusalem, weil da jetzt der Antichrist herrscht und gegen die Heiligen kämpft. Jerusalem wird zertreten. Die zwei Zeugen werden getötet. nach ihrem Dienst. Und weil Jerusalem jetzt nicht mehr die Gläubigen in dem Sinne hat und dem Antichristen Raum gegeben hat, ist es nicht mehr die heilige Stadt. Und jetzt kommt's auf den Punkt. Ein weiter bitte. Ah, haben wir schon. Danke. Und wenn sie, die zwei Zeugen, ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname und ihr Leichnam wird auf der Straße, jetzt auf plötzlich auf einmal, der großen Stadt liegen, die geistlicherweise Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt würde. Wir könnten jetzt spekulieren, wir könnten sagen, ja, was ist damit gemeint? Ist da vielleicht Rom gemeint, ja? Oder buchstäblich Babylon da im Irak oder so? Nein. Mit diesem Zusatz, wo auch ihr Herr gekreuzigt worden ist, ist die Stadt identifiziert. Es geht um Jerusalem. Auf einmal, sehen Sie mal die Reihenfolge. Zuerst ist es die heilige Stadt, wegen der Bekehrten. Jetzt wird es zur großen Stadt, wodurch es wird die Stadt des Antichristen mit weltweitem Einfluss. Und das beginnt bereits. Jerusalem hat unheimlich Einfluss, auch technologisch. Wirtschaftlich unglaublich schon. Geht schon richtig langsam in diese Richtung. Da sind die orthodoxen Juden. Wir halten ja immer so viele Stücke auf die orthodoxen Juden, ja, ich nicht. Nicht immer. Ja, die hassen Jesus. Die hassen Jesus. Es stehen Dinge im Talmud, die finden sie im Koran nicht, über Jesus. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Sicher gibt es auch bekehrte Orthodoxe, das möchte ich nicht in Zweifel stellen. Aber dass die Leute immer so viel halten von den Orthodoxen, also, nee. Das sind Gegner Jesu, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und die werden einen Bund machen mit dem Antichrist. Den werden sie annehmen. Mich habt ihr abgelehnt, der ich in dem Namen meines Vaters komme. Wenn ein anderer kommt in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Dann wird sie Sodom genannt. Warum? Weil Jerusalem durch den Antichristen zu beispiellosem Wohlstand kommt, zunächst. Aber es wird ein Ort geistlicher Unzucht, darum geistlich wird sie genannt Sodom. Und sie erlangt beispiellosen Wohlstand und weltweiten Einfluss unter der Herrschaft des Antichristen. Geistliche Unzucht, Abfall von Gott, sie geben ihre Macht dem Tier. Das ist der Abfall, über den auch Paulus schreibt in 2. Thessalonicher. Es muss der Abfall kommen und dann kommt auch der Antichrist. Das betrifft Israel in erster Linie. In erster Linie. Nicht nur, aber in erster Linie. Lesen Sie mal Hesekiel Kapitel 16, wie oft Gott Jerusalem bzw. Judäa und Israel im Allgemeinen auch Sodom nennt. Sodom. Und drittens, sie wird Ägypten genannt. Warum? Wegen der Ungerechtigkeit und der Unbeugsamkeit in dieser Zeit derer, die von Gott abfallen. Wegen der Verfolgung der Gläubigen, der Anbeter. Denn die Gerechten, die Überwinder, werden verfolgt. Und wegen der Tötung der zwei Zeugen. Jeder hat seine Erkenntnis. Jeder hat seine Erkenntnis. Also glauben Sie mir, ich lasse jeden stehen, der andere Erkenntnis hat als ich. Solange es nicht um die fundamentalen Dinge der Wahrheit der Bibel geht, die Bibel Wort Gottes ist, steht fest. Dass Jesus der einzige Erlöser ist, steht fest. Wenn das angezweifelt wird, dann gibt es keinen Kompromiss. Aber auslegungsmäßig, ich glaube, es gibt über die Offenbarung ungefähr 100 verschiedene Auslegungen. Die sind alle bibeltreu. Ja. Den kann man das Heil nicht absprechen, ja. Meine Meinung ist die, dass die Hure das abgefallene Israel ist. Nicht Rom. Meine Meinung, ne? Nicht weitersagen. Zum Beispiel, ich gebe Ihnen einen Hinweis. Es heißt, dass an dieser Hure Gott das Blut der Propheten und der Apostel rächt. Ja? Steht in der Offenbarung Kapitel 17 und 18 im Blick auf die Hure. Jetzt frage ich Sie, ist nur ein Gedankenanstoß, welchen Propheten, welchen Apostel hat Rom umgebracht? Kann mir das einer sagen? Kein. Kein. Die haben viele umgebracht. Inquisitionszeit. Viele Heilige und Kinder Gottes. Ohne Zweifel. Aber Propheten nicht. Nicht einen. Und Jesus hat gesagt, es geht nicht an, dass ein Prophet sterbe außerhalb von Jerusalem. Wer hat den Stephanus umgebracht? Wer hat den Jakobus umgebracht? Wer hat in Anführungsstriche, natürlich unter Fügung auch der Nationen, aber wer hat, das sagen ja die Apostel ganz klar in der Apostelgeschichte, den Herrn Jesus umgebracht? Wer hat den Paulus verfolgt und gesteinigt? Wer war das? Ich liebe die Juden. Ich liebe Israel. Nur gut, nur Mut, alles kommt gut. Aber das ist noch ein Weg dahin. Es ist noch ein Weg dahin. Also bitte, einfach so mal als Gedankenanstoß, ja? Sie müssen das auch nicht für sich akzeptieren. Sie können sagen, na, ich glaube immer noch, das ist Rom und so, aber schön. Von daher verwundert es uns auch nicht, wenn Jerusalem verglichen wird mit Sodom und mit Ägypten, dann verwundert es uns nicht, dass die Gerichte und Plagen in der Offenbarung entsprechen genau den Plagen von Sodom und Ägypten. Oder? Feuer vom Himmel und was weiß ich, Hagel vom Himmel und Wasser verwandelt sich in Blut und so weiter. Genau wie in Ägypten und in Sodom. Geht natürlich dann über Jerusalem, über Israel hinaus und betrifft dann die ganze Nationenwelt. Ja? Die wird mit hineingezogen. Gemeinde ist da meines Erachtens nicht mehr auf dieser Erde, aber es ist sehr interessant. So, und jetzt aber, um das auch vielleicht, wir haben ja Gottesdienst heute Morgen, auf uns anzuwenden, Hand aufs Herz. Hand aufs Herz. Auch wir stehen ständig in der Gefahr, abtrünnig zu werden. Wir stehen gar nicht so über Jerusalem. Unser Kampf ist auch der gleiche Kampf. Wir stehen immer in Gefahr, den heiligen Stand zu verlassen. Wir werden an unzähligen Stellen im Neuen Testament aufgerufen, uns nicht den gottfeindlichen, antichristlichen Dingen hinzugeben. Zum Beispiel, vielen Dank, 1. Johannes 2, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, wir werden genauso ermahnt. Und da heißt es ja im letzten Satz hier, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Viertens, nur Mut, alles kommt gut. Jerusalem wird gezüchtigt, es kommt der Zorn Gottes über Jerusalem, es kommt zu Gerichten über Jerusalem, aber das hat alles ein schönes Ziel. Jerusalem bzw. die Überwinder, die Erlösten, werden befreit und geistlich erneuert. In Offenbarung Kapitel 19 Da sehen wir, wie Jesus Christus zurückkommt in großer Kraft und Herrlichkeit mit vielen Milliarden Heiligen. Und ich denke auch, dass die Gemeinde dabei ist, ja, wenn Jesus auf einem weißen Pferd reitend, ich erinnere mich noch an meine Tochter, die ist immer so gerne geritten als Kind. Papa, Papa, im Himmel gibt's Pferde. Im Himmel gibt's Pferde. Ich freue mich so. Das hat er so gut getan. Das hat er so gut getan. Im Himmel gibt's Pferde. Meine Frau ist ja auch davon überzeugt. Ist so tierlieb, ist die da. Unheimlich. Norbert, im Himmel gibt's Tiere. Hundertprozentig. Ich sage, ja gut, wo steht denn ja? Na gut. Aber Jesus kommt. Jesus kommt wieder, reitet auf einem weißen Pferd und dann wird er begleitet von anderen auf Pferden, ja, die ihn begleiten. Ich denke, ich gehe davon aus, dass die Gemeinde Jesu dabei ist. Und dann, wir haben es ja jetzt dieser Tage schon öfters gesagt, wird er die Königsherrschaft antreten. Er bringt den Himmel auf Erden, er bringt also sein messianisches Reich hier auf diese Erde. Jerusalem wird dann wieder hergestellt. Und das ist doch unglaublich. Nee, eben nicht unglaublich, es ist glaublich. Es ist unwahrscheinlich, aber es ist glaublich. Obwohl Israel, sprich Jerusalem, so abtrünnig war in ihrer Geschichte und immer in Ehebruch verfiel und Hurerei, Gottes Liebe zu Jerusalem hat nie aufgehört. Hat nie aufgehört. Und er zieht es wieder an. Wir haben es auch gestern gehört. Ja? Er lockt sie in die Wüste. Er spricht zu ihnen. Er sagt, wie kann ich dich aufgeben, Ephraim? Mein Herz gerät in Wallung, wenn ich an dich denke. Und ich werde dich ziehen wie eine verlassene Frau, die von ihrem Ehemann verlassen ist. Und ich werde dich wieder annehmen. Die Bibel ist voll davon. Hier haben wir es, die Erfüllung. Offenbarung ist die Erfüllung von allem, was noch aussteht. Können wir lesen oder schauen wir den Vers da hier, Jeremia 3, 17. In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln wegen des Namens des Herrn in Jerusalem und sie werden nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens nachwandeln. Das ist danach ihre Bekehrung. Kapitel 8, Vers 3 von Sacharja. Ist der nächste Vers, bitte. So spricht der Herr, ich kehre nach Zion zurück und inmitten Jerusalems werde ich wohnen und Jerusalem wird Stadt der Wahrheit genannt werden und der Berg des Herrn, der Heerscharen, der heilige Berg. Er wird auf einmal Jerusalem wieder heilig. Gerade noch Sodom gewesen und noch Ägypten gewesen. Und jetzt wird es wieder heilig, weil der Herr in ihnen erscheint und sie Buße tun und sie sich bekehren. Kapitel 8, nächste Vers, 22, 23. Viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, und den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Und so spricht der Herr der Heerscharen. An jenem Tag, da werden 10 Männer aus allerlei Sprachen der Nationen ergreifen werden sie den Rockzipfel eines jüdischen Mannes und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Noch ein Vers, Sacharja 14, 8 bis 9. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Da wird ja dann der Tempel stehen im messianischen Reich. Da wird eine Quelle ausgehen vom Tempel aus. Ja. Zur Hälfte zum östlichen Meer, zur Hälfte zum hinteren Meer, also zum Toten Meer und zum Mittelmeer. Im Sommer und Winter wird es geschehen und der Herr wird König sein über der ganzen Erde. Melchisedek, König von Salem. Erste Vorkommen in 1. Mose 14, schon ein Bild für Jesus und jetzt am Ende der Geschichte, der König kommt. Und das Interessante ist, dass Jerusalem in Offenbarung, Kapitel 20, Vers 5, plötzlich wieder genannt wird, die geliebte Stadt. Offenbarung Kapitel 20, Vers 5. Die geliebte Stadt. Gerade noch die große Stadt, Sodom, Ägypten und jetzt wieder die geliebte Stadt. Und dann kommt es fünftens und letztens, fünfter Punkt bitte. Es kommt zu einer neuen Welt, das wissen wir. Der Herr ist gekommen, er bringt sein messianisches Reich, das ist herrlich. Das messianische Reich dauert wie lange? Es dauert eigentlich bis in Ewigkeit, aber 1000 Jahre werden die Überwinder mit ihm regieren, ja? Wir sagen immer 1000-jähriges Reich. Ich sage das auch immer. Ich möchte jetzt nicht hier so ein Besserwisser spielen. Aber so ganz korrekt ist es eigentlich nicht. Es ist kein tausendjähriges Reich. Es ist ein Reich, das dauert zunächst mal 1000 Jahre, wo die Überwinder mit ihm 1000 Jahre regieren. Aber das Reich geht ja dann weiter, denn Daniel sagt und andere Stellen, dass das Reich des Messias ein Reich ist, das in Ewigkeit bleibt und nie untergehen wird. Das geht auf dem neuen Himmel und der neuen Erde weiter. Kommt ja dann zu einer neuen Erde, ja? Und dann kommt das himmlische Jerusalem auf diese Erde. Also das ist ja, und das himmlische Jerusalem trägt die Namen der 12 Stämme Israels und der 12 Apostel. Einer fehlt da. Bitte? Paulus. Von den 12 Aposteln. Paulus. Warum? Auch das himmlische Jerusalem steht wieder ganz im Blick auf Israel. Wir als Gemeinde werden daran teilhaben. Keine Angst, ja? Wir sind der Leib Christi. Wir sind immer da, wo Christus ist. Wir kommen mit ihm. Wir werden mit ihm regieren. Wir werden mit in Jerusalem sein, aber wir werden auch himmlischen Zugang haben, ja? Wie Jesus nach seiner Auferstehung. Wir werden über alle Himmel sein, heißt es im Epheserbrief. Also manche nennen das überhimmlisch, ja? Zur Rechten Gottes des Vaters. Wir werden aber auch dann, wenn das neue Jerusalem kommt, auch dort gegenwärtig sein, wie Jesus Christus selber. Und der König David wird dann auferweckt, sagen die Propheten im Hesekiel und anderen Büchern. Wird der König David auferweckt, um König zu sein in Jerusalem. Warum? Ich persönlich bin der Meinung, dass der Herr Jesus, er ist ja der ewige Gott. Er wird auf der einen Seite in Jerusalem gegenwärtig sein und seinen Thronsitz haben. Er wird aber auch im Himmel sein. Ja? Und die Gemeinde mit ihm. Er wird gleichzeitig, er wird gegenseitig sein, er wird aber auch im Himmel sein. Es ist ja alles verherrlicht. Und sein Repräsentant auf dieser Erde ist dann buchstäblich David, der auferweckte König David. Nimm das Wort wörtlich. Ja, also die Krönung besteht darin, dass das himmlische Jerusalem dann auf diese Erde kommt, wird Braut des Lammes genannt und dann haben wir das messianische Reich. Wir können mal Offenbarung 21 lesen, Vers 1 bis 2. Ja, danke schön. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Dieses himmlische Jerusalem kommt auf die Erde, auf der neuen Erde und nimmt den Platz des irdischen Jerusalem ein. Und in diesem ewigen Jerusalem auf dieser Erde wird Gott und das Lamm Jesus Christus selber gegenwärtig sein. Darum braucht es keinen Tempel mehr. Warum nicht? Keine Priesterschaft mehr? Wird kein Tempel mehr? Ich sage keinen Tempel. Warum? Weil Jesus selber da ist. Wo Gott, wo Jesus selber ist, braucht kein Tempel mehr. Wo Jesus der ewige Hohepriester ist, nach der Ordnung Melchisedek, ja? Da braucht es keine Priesterschaft mehr. Wo die Gemeinde mit gegenwärtig ist, braucht es keine Priesterschaft mehr. Es gibt kein Meer mehr. Ne? Wenn ich ein Meer mehr, braucht kein Meer mehr. Wenn ich ein Meer sehe, brauche ich kein See mehr. Oder so. Die Meere sind entstanden infolge der Sintflut, die Weltmeere. Die trennen, wegen der Sünde sind die Kontinente getrennt, wie auch die Völker getrennt sind und gegeneinander sind. Die neue Erde wird keine Meere mehr haben, keine Weltmeere mehr, wohl noch Wasser und Seen und so. Lebendiges Wasser, aber keine Meere mehr, weil die Sünde sozusagen aufgehoben ist. Ja? Drückt alles wieder zusammen. Es gibt keine Trennung mehr. Keine Tränen mehr. Ah, da könnte man jetzt so viel sagen. Da ist dann eben der Herr. Und dann heißt es ja auch, dass die Völker ihre Herrlichkeit nach Jerusalem bringen. Es gibt dann auch noch Völker, Nationen, Regierende tatsächlich, die wird es noch geben. Und die Tore von diesem himmlischen Jerusalem auf dieser Erde werden Tag und Nacht nicht geschlossen. Warum nicht? Damit die Völker in das Jerusalem hinein können und ihre Herrlichkeit und Dankbarkeit dem Messiaskönig bringen können, aber sie haben da nicht ihr Zuhause. Das gehört dem wiedergeborenen Israel. Und natürlich geistlich, wollen wir nicht ausklammern, auch der Gemeinde Jesu. Aber die ist ja schon verherrlicht, geistlich auch dann. Ja? Es ist einfach ergreifend. So, um das abzuschließen. Wenn Jerusalem zu so hohem berufen ist und ein so gewaltiges Endziel hat, wundern wir uns dann über das Hin und Her, über die Kämpfe, über den Anspruch der Feinde um diese Stadt, dass man sie teilen will, dass man sie in Frage stellt, dass man sie Gott aus der Hand reißen will? Wundern wir uns da noch um den geistlichen Kampf der Mächte unter dem Himmel, die auch ja als Fürst dieser Welt die Regierenden dieser Welt steuern und lenken? Und um das auf uns anzuwenden, auf unser Herz, wenn wir eine so hohe Berufung haben, wenn Sie erlöst und wiedergeboren sind in Ihrem Herzen, wundern Sie sich dann über den Kampf? Sie haben ja die gleiche Berufung wie Jerusalem. Sie sind sein Eigentum, wie Jerusalem sein Eigentum ist. Sie haben Verheißungen, wie Jerusalem Verheißungen hat. Gott hat Wohnung in dir genommen, wie er damals in Jerusalem Wohnung genommen hat. Er hat einen Tempel in deinem Herzen aufgerichtet, wie er damals in Jerusalem einen Tempel aufgerichtet hat. Jerusalem ist die Gründung des Friedens. So bist auch du zur Gründung des Friedens gesetzt für andere Menschen und du hast selber Frieden bekommen mit Gott durch Jesus Christus. Wie in Jerusalem das Heiligtum stand, so bist du gesetzt zum Heiligtum. Wie in Jerusalem die Priesterschaft war, so bist du auch zum Priester gesetzt, ja, um für andere einzustehen. Gott will sich in dir offenbaren, wie er sich in Jerusalem der Welt offenbaren wollte. Und darum kämpfen die Mächte um dein Herz. Und vielleicht du selbst, Fleisch gegen Geist, Geist gegen Fleisch. Wir wollen so gerne heilig sein und sind oft so unheilig. Wir wollen so gerne gehorsam sein und sind leider immer wieder ungehorsam. Wir wollen so gerne gerecht sein und in Hingabe leben und dann, ehe wir uns versehen, dienen wir wieder ganz anderen Sachen, die nicht gut sind. Manche sinken so tief. Manche Christen sinken so tief, dass sie wieder in Sklaverei geraten, wie unter der Herrschaft Ägyptens. Und dass sie in Sünden fallen, wie Sodom. Und doch, gib Gott dich nicht auf und seine Liebe ist ungeteilt und er behält den Anspruch auf dein Leben. Jerusalem war in seiner ganzen Geschichte eigentlich nie die Hauptstadt eines anderen Landes. Einmal für die Kreuzritter, die haben das als Kreuzritterhauptstadt genannt, aber das war ja auch nicht richtig, weil die Kreuzritter, die hatten ja kein eigenes, die kamen aus verschiedenen Ländern, oder? Aber man kann eigentlich nicht sagen, dass Jerusalem jemals die Hauptstadt eines anderen Landes, war immer besetzt. Besetzt, ja. Aber war nie die Hauptstadt eines, gehörte immer Gott. Manchmal ist unser Herz besetzt vielleicht von manchen Süchten oder Sünden. Aber dein Herz gehört Gott. Fass Mut. Wie kommt Israel nachher zum Schluss? Wie kommt Israel, letzte Bibelvers, wie kommt Israel zur Umkehr, beziehungsweise Jerusalem? Sacharja 12, Gott wird den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Sie werden auf ihn blicken, der für sie starb. Sie werden wehklagen, Buße tun und Erlösung empfangen. Und es werden Ströme lebendigen Wassers fließen von Jerusalem. Sie können es selber lesen. Und das, denke ich, dürfen wir auch auf uns anwenden. Wir dürfen heute Morgen, wenn Gott es so möchte und es notwendig ist, ins Gebet gehen. Wir dürfen auf den schauen, der für uns gestorben ist. Wir dürfen Buße tun, ihn um Vergebung bitten und wir werden Vergebung bekommen. Gott kündigt seine Liebe nie auf und dann werden wieder neu Ströme lebendigen Wassers fließen. Darin wünsche ich mir, dass Sie Mut fassen heute Vormittag. Amen. Darf ich noch beten? Machen wir es so, dass wir jetzt einfach vielleicht eine Minute still bleiben. Und jeder kann in seinem Herzen, bitte nicht laut, in seinem Herzen das Gott sagen, was er ihm sagen möchte. Was er gehört hat, was ihm wichtig geworden ist. Ungefähr eine Minute jetzt. Ja, lieber Vater, in Jesus Christus hast du gehört, was in den Herzen gebetet worden ist. Wir dürfen immer wieder auf deinen Sohn schauen, indem du deine Liebe zu uns bewiesen hast und immer wieder neu auf den Leuchter stellst. Wir wollen das im Glauben annehmen und dir danken, dass du uns erneuerst und uns weiterführst in der Heiligung, dass wir den Versuchungen widerstehen, dass wir nicht geteilt sind in unseren Herzen, sondern ungeteilt mit dir gehen. Paulus hat gesagt, ich bin gewiss, dass der in euch das Werk angefangen hat, er wird es auch vollenden. Hab Dank dafür. Amen.